Herzlich willkommen im ersten Alphalist-Podcast. Alphalist ist eine geschlossene Community bestehend aus über 300 CTOs, die sich vertrauensvoll über Slack und im echten Leben auf Events austauschen. Mit diesem Podcast wollen wir unseren Mitgliedern und anderen Interessierten Einblick in die Gedanken und Ideen von Top-CTOs vermitteln. Wer Interesse an einer Mitgliedschaft in der Community hat, der kann sich gerne unter alphalist.com bewerben. Der heutige Podcast wird unterstützt von Fastly, dem Herausforderer im CDN-Markt. Fastly ist technologisch, auch aus meiner persönlichen Sicht, ganz vorne dabei und Treiber der Edge-Cloud-Bewegung. In einem der nächsten Podcasts spreche ich mit Tyler McMullen, dem CTO von Fastly, über WebAssembly und die Edge. Bekannte Kunden von Fastly sind unter anderem Shopify, die New York Times, Reddit und sogar GitHub. Wenn ihr das Ganze mal mit First-Class-Betreuung ausprobieren wollt, schreibt mir eine Mail an cto@alphalist.com und ich stelle gerne den Kontakt her. Heute bei mir in sicherer Entfernung von mehr als anderthalb Metern, ohne Gesichtsmaske, Sebastian Betz, Co-CEO und CTO von About You. Ich sage Moin Sebastian, vielleicht stellst du dich gerne mal persönlich vor.
Moin Tobi, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Sebastian, einer der Gründer und Geschäftsführer von About You. Innerhalb der Geschäftsführung bin ich für das ganze Thema Tech und Product zuständig, also so ein bisschen CTO, CPO-Profil.
Okay, cool. Und wir haben uns gedacht, wir haben uns schon ein paar Mal getroffen und kennen uns schon länger, dass es eigentlich hauptsächlich Sinn macht, auch über technologische Trends und die generelle Richtung zu sprechen, wie sich unsere Welt so entwickelt, wie sich die Frameworks so entwickeln. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wo wir heute hier landen und was wir alles an neuen Erkenntnissen gewinnen. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, du hast ja eine sehr spannende Laufbahn, die jetzt nicht unbedingt so Bilderbuchlaufbahn ist normalerweise. Erzähl doch mal ein bisschen, wie du dazu gekommen bist, zu dem, was du heute machst, in so 5 Sätzen ganz kurz.
Gerne. Also ich habe mit 14 angefangen zu programmieren, habe dann festgestellt, dass mir das viel Spaß macht und dass ich da, glaube ich, auch gar nicht so schlecht drin war, und habe dann mit 16 mein erstes Unternehmen gegründet sozusagen. Es war ein Einzelunternehmen, habe damals viel Softwareentwicklung gemacht für unterschiedliche Unternehmen, habe aber auch festgestellt, dass ich es eigentlich besser und cooler finde und mir mehr Spaß macht, neben der Schule eben auch eigene Produkte zu entwickeln, und habe dann ein Software-as-a-Service-Produkt gebaut, ein Helpdesk-System, eine Ad-Server-Lösung, und das hat auch gut funktioniert, haben viele kleinere Kunden gehabt davon und hat sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwann nach dem Abi habe ich dann auch Tarek kennengelernt, mit dem wir auch viel zusammengearbeitet haben, mit meiner Firma damals, und haben dann zusammen unsere Firmen an die Otto-Gruppe verkauft, um so ein bisschen als Acqui-Hire, um About You mit aufzubauen.
Okay, und wo habt ihr euch ganz konkret kennengelernt?
Wir haben uns im Internet kennengelernt tatsächlich, im Forum auf webmasterpark.net hieß das, glaube ich, damals. Und ich fand, sozusagen der initiale Kontakt kam damals zustande, weil Tarek gepublished hatte, wie er sich als Minderjähriger, wenn man ja noch gar nicht voll geschäftsfähig ist, ein eigenes Unternehmen anmelden kann oder Gewerbe anmelden kann. Und das hatte ich damals irgendwie gelesen, weil ich so ein bisschen in derselben Herausforderung war, und hat ihn dann einfach angehauen. Und so kam sozusagen der initiale Kontakt zustande.
Also zwei 16-Jährige, die sich dann alle Verträge von Mutter und Vater unterschreiben lassen müssen und die erste GmbH gründen sozusagen, ja?
Ja, so in die Richtung. Also fairerweise, man kann dann sozusagen auch so eine Art Eigenständigkeit haben. Das heißt, man muss ja nicht alle Verträge von Eltern unterzeichnen lassen, sondern bekommt dann auch so ein bisschen, die Eltern haften dafür, glaube ich, aber man hat dann schon sehr alle Freiheiten und kann alles selber unterzeichnen und Co.
Das heißt, du hast weder Informatik studiert, noch irgendwie dir richtig lang überlegt, ich will irgendwann mal About You gründen und Zalando-Konkurrenz machen, sondern bist da eigentlich so reingeschlittert zusammen mit Tarek, und ihr seid da sehr erfolgreich, muss man sagen, ne?
Absolut. Vielleicht, also genau, so ähnlich war das. Ich habe sogar mal angefangen, Informatik zu studieren, ein Semester, habe dann aber relativ schnell aufgehört, weil ich gemerkt habe, dass mich dieses Unternehmerische doch mehr reizt, und auch ich das Gefühl hatte, man hat sehr viele Chancen und Opportunitäten, und fand das in dem Moment spannender als zu studieren.
Okay, cool. Und was hast du damals so programmiert, wenn ich fragen darf?
Genau, wir haben damals sehr viel in PHP gemacht, auch schon ein bisschen JavaScript zu der Zeit viel, haben aber sozusagen klassischen LAMP-Stack gehabt, also Linux auf der Server-Ebene, Nginx, Apache und Datenbanken MySQL viel, MariaDB ein bisschen, PHP, verschiedene Frameworks, also ganz klassischer Oldschool-Stack, würde ich mal sagen. Haben dann auch angefangen, viel mit Python zu machen tatsächlich, wenn es um so Crawler-Sachen oder ähnliches ging. Das war so der klassische Stack, mit dem wir gearbeitet haben.
Der typische Learning-by-Doing-Stack, ja, mit dem jeder von uns irgendwie mal Kontakt hatte wahrscheinlich, ja. Okay, und About You kennt ja wahrscheinlich jeder, der in Deutschland irgendwo schon mal einen Fuß auf den Boden gesetzt hat. Du bist ja, glaube ich, auch so geistiger Vater der About You Cloud, die wahrscheinlich nicht so viele Leute kennen, deshalb erwähne ich das. Was macht die About You Cloud genau und wieso macht es Sinn, als About You eine Cloud zu haben?
Ja, also erstmal, was macht die About You Cloud? Wir haben uns entschieden, unsere komplette Infrastruktur, also unsere komplette E-Commerce-Applikation als Plattform-as-a-Service-Plattform anderen Händlern zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, man kann jetzt als Händler einfach unsere Cloud mieten und dann sein komplettes E-Commerce-Geschäft darauf ziehen. Das ist vergleichbar mit einem mit klassischen Anbietern von E-Commerce-Software. Mit dem Unterschied, dass wir headless sind, das heißt, wir exposen APIs nach vorne raus, man kann dann dort darauf sehr einfach Applikationen bauen, sei es irgendwelche Frontends im E-Commerce-Bereich, also irgendwelche Single-Page-Applications, kann aber auch sehr viel Mobile-Applikationen draufbauen und hat auch die Möglichkeit, eben ganz andere Wege zu gehen, sei es Voice-Commerce, Car-Commerce oder ähnliches.
Das heißt, ich kann dann quasi bestimmte Teile aus dieser About You Cloud nutzen und adaptieren und dann meine Anwendung vereinfachen. Also ich muss zum Beispiel jetzt keinen Checkout bauen, weil ich euren Checkout nutzen kann, oder wie sieht das aus?
Genau, also du hast ein komplettes E-Commerce-Backend, das heißt von Produktdatenmanagement über Kundenmanagement, über Checkout-Prozesse kannst du alles quasi über unsere Cloud abbilden und hast dann natürlich auch die Skalierungsfähigkeit von About You mit hinten dran, die ganzen Learnings, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben mit dem Aufbau von About You, und hast das aber ohne die komplette technische Komplexität managen zu müssen, und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Okay, und das klingt so, als hättet ihr ziemlich viel selber gebaut über die Jahre. Das ist korrekt, oder?
Also ja, genau. Also wir haben im Endeffekt alles selber gebaut, was in den Core-Prozessen liegt. Das heißt, von klassischem Stammdatenmanagement, Order-Management, also alle E-Commerce-Core-Prozesse haben wir in-house selber gebaut. Der Ursprungsgedanke damals war, wir haben uns verschiedene Systeme angeschaut, die es am Markt gab, Enterprise-Systeme, aber auch Open-Source-Systeme, und kamen zu dem Schluss, dass irgendwie die einen Systeme oft zu klein waren für das, was wir machen wollten, auch von der Modularität, vom Aufbau, von der Architektur nicht so aufgebaut waren, wie wir es gerne hätten, und die großen Enterprise-Systeme eher hinderlich waren unserer Meinung nach für die Implementierung von Funktionen, für agiles Arbeiten, für auch Skalierung der Applikation, und so haben wir uns damals entschieden, das selber zu bauen, und das war zu der Zeit auch, glaube ich, ein sehr guter Schritt von uns.
Okay, und bei euch mal so ein bisschen in Maschinenraum zu gucken, wenn wirklich viel geht. Was ist bei About You im Maschinenraum am Black Friday los? Wie muss ich mir das vorstellen? Habt ihr dann so einen riesen 3D-Globe, wo du siehst, wo welche Traffic-Spikes sind und so weiter? Oder was läuft da?
Also Black Friday fängt bei uns tatsächlich ein bisschen vorher an, also wir fangen so 4, 4,5, 5 Wochen vor Black Friday wirklich an, uns darauf vorzubereiten. Das war jetzt letztes Jahr auch das erste Black Friday, wo wir eben nicht nur für About You als Retailer Black Friday handeln mussten, sondern auch für die Cloud-Kunden. Das hat sehr gut funktioniert. Was machen wir? Wir fangen 4 Wochen vorher an, uns mit Marketing zusammenzusetzen und einmal einen Forecast zu machen. Was erwarten wir eigentlich an Traffic, an Umsatz, an Order-Peaks pro Minute, und skalieren dann unsere Infrastruktur auf diese Peaks hoch und machen verschiedene Load-Tests, machen verschiedene Ablaufpläne, haben dann auch sozusagen Notfallpläne, was wir machen, falls es zu einer Downtime kommt, etc., welches Land wir zuerst abschalten und Co., einfach um wirklich sicher zu gehen, dass wir alles mitnehmen, was geht an Umsatz, und das exekutieren wir dann an Black Friday. Ich glaube, Black Friday selber ist dann natürlich schon sehr spektakulär. Also wir haben da so einen War Room bei uns, sitzen dann alle zusammen in diesem War Room, alle Tech-Leads, und haben an jeder Wand Monitore, Beamer hängen und schauen uns dann die Zahlen an, haben ein sehr intensives Auge auf Logging und versuchen dann entsprechend einzugreifen, wenn irgendwas passiert, und sehen dann eben auch sehr, sehr schnell, wenn irgendwas schiefgehen sollte, und können dann auch entsprechend noch Maßnahmen ergreifen, ohne dass der Kunde es merkt.
Okay, verstehe. Und musstet ihr ein Land abschalten letztes Mal, oder?
Zum Glück nicht. Also letztes Mal hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Da sind wir sehr happy drüber.
Okay. Und habt ihr so, sag ich mal, vieles von der Auslieferung passiert bei euch direkt, oder habt ihr auf CDNs involviert? Habt ihr irgendwie verschiedene Clouds, die ihr dann involviert? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also, was könnt ihr da auf- und abschalten? Wie könnt ihr schalten und walten an einem Black Friday?
Also erstmal bist du ein bisschen eingeschränkt beim Schalten und Walten, auch bei Hyperscalern, also wir nutzen AWS aktuell sehr intensiv, einfach aufgrund der, weil einfach jeder irgendwie am Black Friday viel Serverressourcen braucht. Das heißt, eigentlich fängst du auch an, 4 Wochen vorher deine Serverressourcen zu reservieren bei den Hyperscalern, um dann auch wirklich sicher zu sein, dass du entsprechend genug Hardware oder genug Ressourcen vorliegen hast. Was wir dann machen ist, wir haben natürlich ein CDN, was wir nutzen. Ansonsten haben wir aber sehr, sehr viel wirklich Systeme und Prozesse, die asynchron laufen, also über Background-Jobs, und haben dann eben Worker, die wir sehr, sehr schnell und flexibel hochskalieren können. Die Frontend-Nodes sind alle in Autoscaling-Groups oder ähnliche Mechanismen, dass wir da auch eben on-demand hochskalieren können, und haben auf der anderen Seite sehr, sehr viel Daten, die wir auch in Memory halten, um einfach die Last aushalten zu können, und versuchen an der anderen Stelle sehr wenig klassisches Caching zu betreiben, also irgendwie so ein Banish vorne dran zu hängen, weil wir dort natürlich dann auch immer das Thema haben, dass gerade mit viel Last und viel Orders auch sehr schnell Produkte ausverkauft sind und wir dann natürlich dem User auch diesen Ausverkaufsstatus anzeigen wollen. Das heißt, versuchen das schon so ein bisschen schlauer in den Applikationsschichten quasi mit Caching abzufedern, um dann relativ wenig wirklich so ganz klassisch cachen zu müssen. Und wenn wir merken, dass was schief geht, können wir relativ schnell zum Glück durch den doch sehr intensiven Monitoring- und Logging-Stack, den wir mittlerweile haben, sehen, was geht schief, und können dann sehr, sehr schnell da auch eingreifen und agieren und halt Server hochschrauben und auch so Container hochfahren. Etc.
Heißt das, also jetzt so vom Stack, ihr trennt immer Frontend und Backend und könnt dann beides immer unabhängig voneinander skalieren, so habe ich das rausgehört. Wahrscheinlich habt ihr da noch gar nicht so die ganz klassischen Szenarien, wo man so einen Monolithen hat, den man dann hoch und runter fahren kann in Summe, sondern das entzerrt sich wahrscheinlich alles auf dem Weg so ein bisschen, oder?
Genau, also wir haben eigentlich, würde ich sagen, 4 verschiedene relevante Komponenten in der Infrastruktur. Das ist einmal das klassische Frontend, das sind dann immer JavaScript-Applikationen, geschrieben in TypeScript, sind isomorphische Applikationen, das heißt, die können serverseitig wie clientseitig gerendert werden, und die zu skalieren ist jetzt ehrlich gesagt nicht so das Hexenwerk, ja, wenn die APIs hinten dran solide sind. Dann haben wir die API-Schicht, das sind oft ganz normale klassische API-Nodes, wir machen noch viel mit REST-APIs, haben auf der anderen Seite auch ein bisschen gRPC im Backend, wenn es nicht zum Client geht, das wir nutzen, wo wir sehr happy mit sind, und haben auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen
Google-Schicht, oder?
Genau, richtig. gRPC ist quasi ein Protokoll von Google auf HTTP2 basierend, und das macht schon echt extrem viel Spaß, damit zu arbeiten, weil du sehr einfach Clients generieren kannst, weil du ein sehr standardisiertes Interface hast mit Protobuf dazwischen, und weil du auch die Connection offen hältst, HTTP2, sodass du das als Entwickler sozusagen sich eher anfühlt, wie mit einer normalen Library zu arbeiten, anstatt mit einem externen Service. Und das macht schon sehr, sehr viel Spaß und ist auch extrem skalierbar und schnell. Das so die API-Schicht, haben da auch ein bisschen GraphQL im Einsatz, haben dann die klassischen Prozesse im Backend, das sind dann wirklich über Queues relativ viel abgefädelt, ein bisschen auch klassische Applikationen, und dann haben wir die ganzen Worker-Pools, das sind die dann die Prozessierung von größeren Daten und Co. abfiedeln, und die Worker-Queues und also beziehungsweise alle Systeme in dieser Applikation, die ich gerade beschrieben habe, sind eigentlich horizontal skalierbar, das heißt, wir haben eigentlich überall die Möglichkeit, Server hinzuzuschalten, um mit Last oder mit Anzahl von Orders mitzuskalieren.
Okay, klingt spannend. Und dann habt ihr so weniger so klassisches Application Performance Monitoring als mehr so Queue Monitoring. Wo läuft viel rein? Wo muss ich also mehr abarbeiten, oder?
Tatsächlich beides. Also wir haben einerseits Queue-Monitoring, wo wir auch so eigene Mechanismen geschrieben haben, um die Worker-Jobs einfach hoch zu skalieren in dem Moment, wo die Queue vorläuft, berechnen da quasi, wie lange ist die Abarbeitungszeit von der Queue mit dem aktuellen Worker-Pensum, und können das eben auch flexibel hochskalieren, beziehungsweise haben da auch Automatismen, um das entsprechend hoch zu skalieren. Auf der anderen Seite haben wir aber auch ganz klassisches Application-Profiling und schauen uns eben an, wo verspenden wir zu viel Memory bei den Applikationen, wo können wir noch Millisekunden rausholen und Co., was halt einerseits aus Performance-Sicht Sinn macht, andererseits vor allem natürlich auch aus Kostensicht, weil umso weniger Ressourcen du nutzt, umso günstiger ist deine Infrastruktur.
Stichwort Make or Buy, wie viel von diesem Stack ist selber gebaut und wie viel lizenziert ihr? Auf welcher Seite stehst du da eher? Also ich höre so ein bisschen raus, ihr macht ziemlich viel selber, ja, ihr probiert ziemlich viel selber. Wo ziehst du da die Linie?
Ja, also ich glaube, wir ziehen die Linie da erstmal, dass wir sagen, all das, was wir selber jeden Tag quasi ändern können wollen und entscheiden können, das machen wir selber, weil wir da auch den großen Hebel drin sehen, einfach uns vom Wettbewerb abzusetzen und die Prozesse im Griff zu haben. All das, wie jetzt so ein Google Analytics zum Beispiel, da macht es Sinn, einfach auf Google Analytics zurückzugreifen. Das heißt, all das, wo wir sagen, wir können das vielleicht selber bauen mit einem sehr hohen Aufwand, haben aber eigentlich keinen Benefit davon, machen wir dann über Drittanbieter, wie gesagt, Google Analytics zum Beispiel.
Aber so jetzt Stichwort Monitoring zum Beispiel, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ist da dann viel selbst entwickelt oder nutzt ihr auch so ein Prometheus und keine Ahnung, NagiOS oder sowas?
Ja, es kommt sehr drauf an. Also prinzipiell nutzen wir auch bei Monitoring eher externe Tools. Wir nutzen da sehr viel New Relic zum Beispiel. Für Logging nutzen wir sehr viel XDAG, Qualog im Einsatz und haben da natürlich noch als dritte Dimension Metriken, die wir erfassen. Und bei dem Metrik-Cluster ist es so, dass wir teilweise externe Tools nutzen, aber auch da sehr, sehr viel Inhouse machen, weil wir da ein bisschen flexibler sind, was dann die Metrik-Definition angeht, Erfassung angeht und einfacher Metriken auch aus den Applikationen wirklich in die Cluster bekommen, das so ein bisschen das Setup.
Also so für so Time-Series-Datenerfassung gibt es ja auch enorm viele gute Open-Source-Tools, also ich weiß nicht, Graphite ist schon ein bisschen veraltet, aber da hat sich ja viel ergeben in den letzten 2 Jahren.
Ne? Oder absolut, Jahren. Ja.
Okay, cool. Und
vielleicht noch einen Gedanke zu diesem Make-or-Buy. Ich glaube, was man schon so ein bisschen sieht, ist, dieses Make-or-Buy hat sich, glaube ich, auch so ein bisschen im Tech-Bereich gewandelt. Ich glaube, früher hatte man immer die Wahl zwischen man kauft etwas zu oder man macht es selber. Und heutzutage, wenn man was zugekauft hat, dann hat man damals halt wirklich eine fertige Applikation hingestellt bekommen und hatte da auch irgendwie keine Möglichkeit, selber einzugreifen. Und bei selber machen hat man dann wirklich alles von Scratch selber gemacht. Ich glaube, heutzutage gibt es auch noch so dieses Hybridmodell aus beiden, wenn man sich anschaut, wie so ein Headless-Systeme funktionieren, also sei es ein Contentful für CMS zum Beispiel, da hat man dann eigentlich so ein bisschen Best of Both Worlds, das heißt, man auf der einen Seite hat man ein bisschen weniger Hassle bei dem ganzen Operations-Tasks, Hosting-Tasks etc., hat auf einer Developer-Ebene APIs zur Verfügung, SDKs zur Verfügung, also es fühlt sich eher an, als würde man in einer Library arbeiten, hat aber de facto so ein Hybridmodell aus beiden und ich glaube, das ist eigentlich meistens wahrscheinlich der schlauste Weg zwischen Make or Buy.
Also Rent or Buy, könnte man eigentlich auch sagen. Ja, also ich meine, die kenne ich tatsächlich auch. Früher hast du dir so einen Intershop hingestellt und dann kam irgendwer und hat dir den Server vorbeigebracht und hingestellt. Ist ja heute alles nicht mehr so. Und ich finde, da gibt es ja wahnsinnig viele Tools, finde ich, wo man auch als jemand, der sehr, sehr viel Tech macht, auch sehr, sehr viel lernen kann, wie man vielleicht auch den Weg abkürzen kann. So ein Zapier oder sowas, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ziemlich abgefahren, was heute alles geht. Ne?
Absolut, absolut.
Und gerade ihr habt dann ja wahrscheinlich auch sehr viel, sag ich mal, Event-Kommunikation, schätze ich, ist das so?
Absolut.
Zwischen den verschiedenen Services?
Genau, also wir haben sehr, sehr viele Events, arbeiten da auch fast immer mit irgendwelchen Event-Bus oder Message-Queues und versuchen das eigentlich immer asynchron zu halten, dass wir auch Ausfallsicherheiten und Co. Besser handeln können oder Ausfälle besser handeln können in dem Sinne.
Ja, und ich meine, gerade da wird es ja dann richtig mächtig, wenn du deine internen Event-Queues mit externen Prozessoren zusammenkoppeln kannst, um dann zu entscheiden, was mache ich aus dem Event. Wenn das Event reinkommt, was mache ich dann? Finde ich ja, so kann man sich ja heute sehr gut mit externen Services auch connecten. Was nutzt ihr so Event-Queue-mäßig, also mal richtig in Kern geschaut von euren Applikationen? Was läuft da? Läuft da so ein RabbitMQ oder sowas? Oder was nutzt ihr? Oder verschiedene? Oder?
Ja, verschieden, wobei man das schon so ein bisschen runterbrechen kann. Also wir versuchen schon, unsere Infrastruktur zu standardisieren. Wir haben viel ausprobiert, RabbitMQ auch am Anfang gehabt. Von der Effektivität und auch von der Einfachheit der Nutzung finden wir eigentlich Redis Streams sehr gut. Kannst sehr, sehr gut Queues drüber abbilden. Und auf der anderen Seite nutzen wir auch SQS von AWS.
Okay, und kein Kafka. Kafka ist ja gerade sehr in Mode, ja?
Das stimmt, wobei ich glaube, Kafka bringt halt eine erhebliche Komplexität mit und ich glaube, Kafka macht schon extrem viel Sinn bei so Pub-Sub-Sachen, wobei auch da vielleicht so ein Managed Service wie Google Pub-Sub vielleicht dann auch teilweise mehr Sinn machen kann, als die gesamte Komplexität in-house betreiben zu können. Also ich glaube, es gibt viele Horror-Stories von Administratoren, die so ein Kafka-Cluster gemanagt haben. Es gibt wahrscheinlich auch viele Best-Practice-Sachen, wie man es richtig macht. Warum sollte man sich die Komplexität in-house holen?
Klar. Und ich glaube auch, also die Frage ist ja auch, was hat man für ein Szenario? Ne? Ich glaube halt, wenn du jetzt High-Frequency-Trading betreibst, eine Trading-Plattform betreibst und dann, keine Ahnung, ein paar 100 Milliarden Events am Tag verarbeitest, dann macht das wahrscheinlich Sinn, sich so ein Cluster, Kafka-Server reinzuholen, Kafka-Cluster reinzuholen, ansonsten teilweise vielleicht auch nicht. Ne? Wie guckst du auf den ROI eurer Systeme? Ist ja gar nicht so ganz leicht. Ne? Teilweise guckt man da heute auch gar nicht so drauf. Guckt ihr auf irgendwie Return of Invest von allen Komponenten, die ihr entwickelt? Oder?
Ja, nicht direkt, aber indirekt. Also was mir sehr wichtig ist, ist erstmal, dass wir eine Infrastruktur haben oder auch Applikationen haben, in denen man sehr schnell Sachen umsetzen kann. Und ich glaube, das ist erstmal so die Grundbasis, die man schaffen muss, um überhaupt ein ROI aus einer Feature oder aus einer Applikationentwicklung herausziehen zu können. Das heißt, wir achten schon sehr, sehr drauf, ist das System einfach zu entwickeln, ist es einfach weiterzuentwickeln, ist es einfach auch Prozesse zu adaptieren und ähnliches. Das ist so eine Metrik, die wir uns sehr intensiv anschauen, weil das, wenn das nicht gegeben ist, glaube ich, dann hast du eh ein großes Problem. So, als nächstes Thema, was wir uns da sehr stark anschauen, ist natürlich Infrastrukturkosten. Also wir können wirklich sozusagen jede einzelne Applikationsschicht auf Tagesebene monitoren bezüglich Infrastrukturkosten etc. und haben dann für diverse Subsysteme, sei es zum Beispiel auch Logging oder ähnliches, dann einfach Metriken, wo wir uns auch die Kosten irgendwie sehr genau angucken können und auch benchmarken können gegeneinander, um da eben auch eine sehr hohe Transparenz zu haben. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir bei größeren Feature-Entwicklungen natürlich auch schauen, steht das im Rahmen oder steht das im Verhältnis sozusagen zu dem potenziellen Mehrwert, den so ein Feature oder auch so eine Applikation bringen kann, wenn wir sie bauen würden. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, um auch zu entscheiden, wie wollen wir das Feature bauen.
Okay, okay. Aber am Anfang ist jetzt wahrscheinlich gerade bei so Cloud-Themen, also die ihr mit der Cloud rausgeben wollt, auch nicht ganz leicht wirklich abzuschätzen, wird sich das rentieren oder nicht, ne? Also als einzelne Komponente.
Ja, wobei unser Cloud-Geschäftsmodell ist eigentlich relativ simpel, was sozusagen die Abrechnung angeht. Und von daher kann man das schon sehr, sehr gut forecasten, ob das am Ende Sinn macht für uns oder nicht wirtschaftlich. Und da haben wir auch ein sehr, sehr großes Auge drauf.
Das ist dann Share of Spend oder Share of Wallet.
Genau, es ist im Endeffekt ein prozentualer Umsatzanteil, der über die Cloud prozessiert wird. Und dadurch, dass wir sehr viel Erfahrung haben mit About You Retail, was sozusagen die Infrastruktur, was quasi jeder Euro kostet, der über unsere Infrastruktur prozessiert wird an Umsatz, können wir das sehr, sehr granular runterbrechen und können dann, hast du natürlich so ein paar Ausreißer wie Warenkorbgröße und Co., die natürlich jetzt sehr entscheidend ist bei dann, den Umsatzkosten, Prozessierungskosten für 1 Euro Umsatz über die Cloud. Das kann man aber sehr, sehr gut simulieren am Ende des Tages.
Okay, klingt echt auf jeden Fall gut durchdacht. Nochmal zurück zur Infrastruktur. Du meinst gerade, ihr monitort das alles sehr genau. Was setzt ihr da genau ein? Also AWS hast du schon erzählt, macht ja beinahe jeder. Seid ihr auch in der Kubernetes-Welt angesiedelt oder wo seid ihr so unterwegs?
Unterschiedlich. Da ist es tatsächlich so, dass wir auf der einen Seite sehr viel Sachen auch auf EC2-Instanzen hosten und dann teilweise auch mit Autoscaling-Kubes und so weiter verfahren, haben aber auf der anderen Seite auch ein paar Applikationen in Containern laufen. Und was wir da machen ist, erstmal, wir sind, glaube ich, kein Unternehmen, was auf jeden Tech-Hype direkt aufspringen möchte. Ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr oft sozusagen eigentlich vermieden und versuchen das auch nach vorne raus zu vermeiden, weil oft diese Hype-Technologien immer dazu führen, dass man denkt, so, das löst jetzt alle Probleme, die ich habe in meiner Infrastruktur. Meistens ist es nicht der Fall, sondern meistens löst es halt ein Problem sehr gut, deswegen wurde es gebaut. Auch so ein Kubernetes hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung oder Orchestrierungsplattform für Container. Auf der anderen Seite, fairerweise, gibt es, glaube ich, viele Unternehmen, die jetzt auch ein Kubernetes-Cluster einsetzen, was zwangsweise nicht notwendig gewesen wäre. Und deswegen ist es eigentlich so, dass wir gerade am Anfang bei so Hype-Technologien erstmal ein bisschen abwarten, sollten wir nicht ein konkretes Problem haben, was wir damit lösen können, anstatt auf den Zug aufzuspringen, weil auf der einen Seite man natürlich auch schauen muss, was sind so die Kosten, die man hat am Ende des Tages, um so ein Projekt umsetzen zu können, wenn man sagt, wir wollen jetzt alles in Kubernetes packen, und was ist der Mehrwert, der am Ende dabei rausspringt, und auf der anderen Seite ist es so, dass gerade in diesen neuen Technologien halt ein sehr großes Ökosystem in einer sehr kurzen Zeit entsteht, also sei es mit React, wenn man sich anschaut, was da an Libraries und Toolings drumherum gekommen ist oder in der ganzen JavaScript-Ökosystem sozusagen. Oder auf der anderen Seite jetzt auch mit Containern und Co. Und oft hat man halt das Thema, dass wenn man First Mover ist, man oft dann Sachen macht, weil sie zu dem Zeitpunkt Best Practice sind und 6 Monate später ist halt ein anderes System Best Practice. Und deswegen ist es so, dass wir eigentlich jetzt nicht immer dazu tendieren, alles immer sofort umzuschmeißen und Co., sondern wir sind da sehr bedacht, schauen uns an, was für Probleme haben wir, wie können wir die lösen und was ist der smarteste Schritt, um dieses Problem zu lösen und auch, wie können wir maximal Komplexität reduzieren. Das ist immer extrem wichtig und gerade bei Kubernetes, ich glaube, Kubernetes ist extrem mächtig und man kann da sehr, sehr viel coole Sachen mitmachen, kann aber auch sehr, sehr viel Sachen kaputt machen damit und ich glaube, da muss man immer ein bisschen abwägen und es gibt ja auch Alternativen, zum Beispiel wir nutzen dann oft auch eher Managed Services von AWS für Container-Orchestrierung, weil wir dann einfach die Komplexität so ein bisschen abgeben und am Ende des Tages kannst du das später immer noch auf Kubernetes ziehen, wenn du wirklich den Use Case dafür hast.
Sebastian ist nicht nur heute hier im Podcast, nein, er hat auch direkt entschieden, ihn zu sponsern. Und zwar mit der About You Cloud. Die About You Cloud bietet eine vollumfängliche E-Commerce-Lösung as a Service. Das Ganze läuft auf der gleichen Infrastruktur, auf der auch About You läuft. Es ist ein Headless-System, event-driven, internationalisierbar und super integrierbar in vorhandene Lösungen und funktioniert auf allen Devices. Herzlichen Dank für den Support und das Vertrauen. Wenn ihr mehr Infos wollt, schreibt einfach an, in einem Wort, hello@aboutyou.com. Aber bei anderen Themen seid ihr dann doch recht früh dabei. Also ich habe das Gefühl, dass du persönlich größerer Microservice-Fan bist. Ist wahrscheinlich ja korrekt, sonst wäre eure Infrastruktur nicht so aufgebaut, wie es aufgebaut ist. Das ist richtig, oder?
Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich bin Service-Fan und ich glaube, da muss man halt differenzieren. Also wenn man sich anschaut, was sozusagen Microservice eigentlich bedeutet, das sind ja wirklich sehr, sehr, sehr klein geschnittene Services. Das finde ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht so sinnvoll. Also ich glaube, es ist sinnvoll, Funktionalitäten über APIs zu exposen. Es ist sinnvoll, die Komplexität der Applikation klein zu halten, dass man nicht irgendwann so ein riesen monolithisches Thema hat. Aber fairerweise, was ist ein Monolith? Ja, ein Monolith ist halt eine sehr, sehr große Applikation, wo vielleicht 50, 100, 200 Leute dran entwickeln. Davon sind wir bei About You in jeder Applikation weit entfernt, weil wir immer sehr kleine Teams haben und Co. Ich bin, wie gesagt, ein Fan davon, Services zu haben. Ehrlich gesagt, Microservices. Es gibt ein paar, glaube ich, Use Cases, wo es extrem viel Sinn macht, in so eine Microservice-Welt zu gehen. Aber halt nur ein paar. Und ich glaube, es ist definitiv kein Ansatz, um eine monolithische Applikation jetzt in Microservices zu transformieren. Ich glaube, dann hast du halt die Probleme von einer monolithischen Applikation nicht mehr, hast dir aber halt 100 andere Probleme reingeholt. Und ich glaube, das ist halt auch wieder so ein Thema. Ich glaube, es gab so diesen Microservice-Hype, wo dann alle irgendwie gesagt haben, wir müssen jetzt Microservices machen. Am Ende des Tages, glaube ich, sind viele damit auch irgendwie falsch abgebogen. Und ich glaube, das muss man halt auch immer ein bisschen betrachten. Deswegen, ich bin persönlich und auch unser Unternehmen keine Fans von diesen Microservices, sondern ich glaube, du brauchst einfach gut geschnittene, serviceorientierte Architekturen. Dann hast du so ein bisschen Best of Both Worlds zwischen Monolith und Service.
Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Du bist also eher SOA-Fan als Microservice-Fan, ja?
Tatsächlich, ja.
Ja, ist ja auch, hat sich ja als Konzept sehr bewährt. Also, sorry für den Witz. Ist natürlich Quatsch, aber ich verstehe, was du meinst. Also ich meine, so das extreme Microservice-Dasein, das kann man natürlich sehr stark anzweifeln, finde ich. Und am Ende macht es natürlich die Welt auch nicht unbedingt immer nur einfacher, ne? Wenn du wirklich jede Funktion versuchst abzuschotten.
Ja, und du hast eine Riesenkomplexität in dem Infrastruktur-Layer, den du reinholst. Also von Hosting über Monitoring über auch Datenaustausch, Datenhaltung. Also du hast immer eine sehr hohe Komplexität, weil im Zweifel du dann, wenn du einen Prozess abbilden willst, musst du mit 17 verschiedenen Services reden, musst die Daten irgendwie zusammenpacken, hast dann irgendwie das Thema, dass die Daten dann teilweise, dann ein Service irgendwie langsam ist, dann hast du einen sehr, sehr langsamen Prozess, dann hast du viele Abstimmungen innerhalb des Teams. Also ich glaube, auch da muss man halt schauen, wie viele verschiedene Teams muss man involvieren, um eine einfache Funktion zu implementieren, und hast halt einen sehr, sehr hohen Overhead an Komplexität, den du dir einfach reinholst. Und das halte ich oft für nicht sinnvoll.
Nur, damit sich die Leute was drunter vorstellen können, wie groß ist denn bei euch die Softwareentwicklung in Summe? Also wie viele Leute?
Wir sind so 200 Leute bei About You im Tech-Bereich. Davon kann man relativ einfach sagen, dass, glaube ich, so 15%, 20% Non-Developer, sondern Projektmanager, Circle-Manager, Leads etc. Dann haben wir einen sehr, sehr großen Anteil Backend-Development und dann so circa 30, 35, 40 Frontend-Developer.
Okay, und die arbeiten dann in kleinen Teams, interdisziplinär, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, wir sind sehr großer Fan davon, kleine Teams zu haben. Das heißt auch in so einem, wirklich zum Beispiel jetzt mal ein Beispiel, unsere Mobile-App, die wird von, ich glaube, 6 Leuten entwickelt. Das heißt, wir haben ein Team von 6 Entwicklern und das zieht sich eigentlich auch so ein bisschen durch in allen Sachen. Also auch zum Beispiel unser Backend-System wird jetzt eher von kleinen Teams gewartet und dann klein definiert als 6 bis 15
krass.
Leute.
Da muss ich dich kurz unterbrechen. Krass, Mobile-App, also alles, was der Nutzer sieht, ist von 6 Leuten entwickelt für sowohl Android als auch iOS?
Genau.
Okay, das ist mal ein Wort. Das finde ich beachtlich. Aber erzähl weiter. Ja.
Ja, also wir sind da halt sehr großer Fan von, weil wir, also ehrlich gesagt, ich persönlich habe noch nie gesehen, dass es richtig, richtig gut funktioniert, wenn man jetzt irgendwie so ein Tech-Team auf 500 Leute hochskaliert oder so, also ein Applikationsteam, weil du einfach so eine hohe Komplexität wieder reinziehst an Absprachen. Du hast so viel verschiedene Meinungen auch dann in dem Team, wie man was angehen sollte und Co. Und ich glaube, das kann man vermeiden, indem man dann 6 bis 15 Leute hat, die halt super motiviert sind, die das Thema vorantreiben wollen und die alle an einem Strang ziehen. Und ich glaube, am Ende kannst du damit mehr erreichen als mit riesengroßen Teams und hast auch einen, glaube ich, cooleren Teamzusammenhalt und einen cooleren Spirit im Team.
Okay. Eben haben wir am Anfang über deinen Einstiegsstack gesprochen. Wie weit ist denn das jetzt von deinem Einstiegsstack weg? Ich glaube, ihr seid ja, also ich glaube, du bist nach wie vor PHP-Fan. Kann man das, darf man das so sagen? Ich das
ja, definitiv. Also ich finde, PHP ist immer noch eine sehr gute Sprache. Und ich glaube, gerade jetzt auch die ganzen Tendenzen, wie PHP sich entwickelt hat mit PHP 7, PHP 7.4 hat ja sogar Static Typing für Properties in Klassen und vorher gibt es auch schon viele Static Types in Methoden und Co. Und ich glaube, das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Weg. Und ich finde tatsächlich so von allen Programmiersprachen, die es gibt sicherlich Programmiersprachen, die für bestimmte Use Cases deutlich besser geeignet sind. Für eine klassische Webanwendung wüsste ich nicht, warum man nicht PHP nutzen sollte. Es ist einfach zu lernen. Man kann relativ wenig Input machen, weil alles jeder Request im eigenen PHP-Prozess abgearbeitet wird. Es gibt ein sehr gutes Ökosystem. PHP hat sich deutlich weiterentwickelt. Es gibt sehr gute Toolings. Und wenn man jetzt nicht gerade auf das aufgeblähteste Framework setzt, sondern einfach alles rausnimmt aus dem Framework, was man nicht braucht, was irgendwie Overhead generiert, dann ist es auch sauschnell. Unabhängig davon nutzen wir natürlich auch andere Programmiersprachen bei About You. Also um da so einen Einblick zu geben, wir nutzen, wie gesagt, viel PHP, haben aber auch gerade im Data-Science-Bereich viel Python im Einsatz, haben ansonsten auch viele Services, die wir in Node geschrieben haben, damit TypeScript. Also haben uns, glaube ich, über die Jahre sehr stark auch dahin entwickelt, dass wir schätzen, statisch typisierte Programmiersprachen zu haben und nutzen auf der anderen Seite im Frontend viel TypeScript mit React. Meistens nutzen auch ein bisschen Vue.js, kommt ein bisschen drauf an, in welcher Applikation. Und nutzen auch teilweise für kleinere Services mal Go.
Okay, okay. Aber du hast gerade auch von der Schönheit von PHP gesprochen. Also PHP hat schon nach wie vor den Backslash als Delimiter in Namespaces, oder?
Ja.
Da hat es mich nämlich damals verloren.
Wieso?
Ich fand es einfach, es war nicht so schön, wie ich, also ich bin dann damals irgendwie auf Rails gewechselt, weil ich einfach fand, dass es dann irgendwie zwingt es einen zum saubereren Arbeiten und das fand ich bei PHP teilweise nicht gegeben, aber das hat sich wahrscheinlich auch entwickelt, ne?
Absolut, und ich glaube, PHP ist halt ein sehr guter Mittelweg mittlerweile geworden zwischen einer ganz klassischen, sagen wir mal, Programmiersprache oder Skriptsprache wie so ein Python, Ruby und Co. Und irgendwie so diesen Java, C-Sharp-Sprachen. Ich glaube, hat sich da gut irgendwie eingereiht in irgendwo dazwischen. Wahrscheinlich deutlich mehr Tendenz dann auch zu Skriptsprachen, aber eigentlich ein gutes Thema. Ich glaube sozusagen Programmiersprachen so von den Themen, was wir auch nutzen für die ganzen Mobile-Applikationen, ist dann tatsächlich Dart mit Flutter in Verbindung. Und Dart ist, glaube ich, so von allen Programmiersprachen, die ich jetzt persönlich kennengelernt habe, mein personal favorite. So.
Daher auch gRPC dann, oder?
Ja, genau. Also ich glaube, Google macht einfach sehr, sehr, sehr viel richtig in diesen ganzen Themen, sei es Applikationsentwicklung, sei es aber auch Infrastrukturthemen. Sieht man ja auch mit Google Cloud und auch welche Services die da anbieten. Die haben eine deutlich limitierteren Anzahl an Services als AWS zum Beispiel, aber so ein BigQuery oder so ist schon echt Wahnsinn, was man damit machen kann. Und das macht schon Spaß, irgendwie die Sachen oder mit den Sachen zu arbeiten. Und ich glaube, was halt schön bei diesen Google-Services ist, die sind halt immer sehr entwicklernah, das merkt man irgendwie. Und sie lösen halt dann auch oft wirklich konkrete Probleme. Und auch Kubernetes zum Beispiel für den Scale von Google wurde ja auch, soweit ich weiß, innerhalb von Google entwickelt. Sodass da merkt man natürlich auch sozusagen, dass die halt auch teilweise dann andere Herausforderungen haben, einfach aufgrund des Scales, als jetzt vielleicht ein normales Tech-Unternehmen, was nicht diesen riesen globalen Monster-Scale hat wie so ein Google.
Ja, von Google kamen schon viele spannende Konzepte. Ich glaube auch MapReduce kam damals ja irgendwo, ist damals bei Google entstanden als Konzept und dann BigQuery und Co. Hast du schon recht. Also gerade wenn es um Datenverarbeitung geht natürlich. Da drin ist Google ja erfahrungsgemäß recht gut. Ja, aber auch schon spannend, was sonst so passiert. Das heißt, eure App ist auf Flutter gebaut, oder?
Genau, also wir sind gestartet mit einer Ionic-Applikation, damals auch ohne TypeScript, also wirklich JavaScript plain, haben dann zu React geswitcht und hatten dann React Native im Einsatz, auch mit TypeScript und hatten da tatsächlich auch sozusagen eine gute Erfahrung gemacht und dann irgendwann kam Flutter auf und wir waren da relativ Early Adapter, was das Thema anging, weil wir Flutter einfach extrem gut finden. Auf der einen Seite, weil Dart eine sehr, sehr gute Programmiersprache ist, unserer Meinung nach sehr sauber, einfach Spaß macht, damit zu arbeiten. Auf der anderen Seite auch, weil das Konzept von Flutter unserer Meinung nach sehr, sehr smart ist, weil man halt nicht auf die nativen UI-Elemente der verschiedenen Devices zurückgreift, sondern weil die einfach diese UI-Elemente nachgebaut haben und das über eine Grafik-Engine rendern. Und dann hast du halt viele Feinheiten, was sozusagen QA und auch wirklich Pixelgenauigkeit angeht, einfach sehr, sehr gut abgedeckt und bist halt super produktiv. Und diese zwei Kombinationen, also du hast eine native Performance, hast sehr viel vorgefertigte UI-Elemente, die du auch sehr gut customizen kannst, gepaart mit einer sehr guten Programmiersprache, macht einfach extrem viel Spaß, damit zu arbeiten.
Okay, das klingt so, als hättest du auf jeden Fall selber auch schon ein bisschen was gebastelt in Flutter, ja?
Ja, ich schaue mir tatsächlich immer Themen an, wenn wir das bei uns auch einsetzen wollen. Sicherlich nicht mit dem Gedankengang, dass ich dann jetzt irgendwie der beste Dart- oder Flutter-Entwickler bin bei uns. Definitiv nicht, aber sondern ich werde halt schon verstehen, was wir da eigentlich einsetzen, ob das schlau ist, ob das auch, also aus meiner Sicht schlau ist, ob das auch Themen sind, die so aufgebaut sind und so gut in unsere Company-Kultur und Tech-Kultur passen, dass man damit schnell Sachen umsetzen kann, dass man ein gutes Verständnis davon schneller arbeiten kann und Co. Das heißt, das sind wirklich auch so Sachen, die mir wichtig sind, dass ich da einfach einen Überblick behalte. Das heißt, ich spiele dann immer mit so Technologien rum, baue mal was Kleines damit und schmeiße es danach eigentlich wieder weg. Aber produktiv jetzt bei der App oder also bei der App oder auch bei anderen Systemen bei uns habe ich jetzt nicht wirklich großartig mitentwickelt, fairerweise.
Okay, okay.
Oder gar nicht mitentwickelt bei der App zum Beispiel.
Ja, ist ja manchmal dann auch vielleicht besser, die Finger davon zu lassen, ne? Weil man doch mehr Fehler macht, mehr kaputt macht, als man heil macht, wenn man nur so punktuell mal dabei ist, oder?
Ja, ich glaube vor allem, es gibt halt keinen Grund, das zu tun, ne? Also ich glaube, als CTO musst du ja auch schauen, dass du halt sehr gute Leute hast, denen du vertrauen kannst und das haben wir definitiv und ich schätze unsere Mitarbeiter im Tech-Bereich extrem und glaube, da gibt es sehr, sehr, sehr viele sehr, sehr schlaue Leute und die sollen das machen, ja, weil das ist deren Rolle und meine Rolle ist es nicht, jetzt irgendwie mal punktuell irgendwas mitzuentwickeln. Ich glaube, da ist das Chaos, was dadurch entsteht, auch alleine schon, wenn was für ein Signaling das ist zu der Orga, wenn du anfängst, immer so ein Commit irgendwie zu machen und alle denken sich so, haben wir das jetzt irgendwie nicht so gut gemacht oder was bedeutet das jetzt und Co., ist, glaube ich, einfach der falsche Weg, ja, und es ist ja auch einfach kein Impact, ja, also ich glaube, da gibt es mehr Sachen oder sinnvollere Sachen als CTO, die man machen kann, als jetzt mal irgendwo ein bisschen mitzukoden.
Ja, gut, für die Startup-CTOs mit 15 Mitarbeitern muss man natürlich sagen, macht es teilweise schon noch Sinn mitzucoden, wenn man das gut kann, aber ja, bei eurer Organisationsgröße sehe ich das genauso wie du, ja, sonst ist man eher der unangenehme Chef am Ende, ja.
Absolut, also ich glaube, als wir so 15, 20 Developer waren, ganz am Anfang bei About You, da habe ich auch noch mehr mitgecodet und auch irgendwie deutlich näher am Code sozusagen mit den Leuten diskutieren. Ich glaube, man muss dann irgendwann aber einfach auch den, in Anführungszeichen, Absprung schaffen und den Leuten auch so ein bisschen Freiraum geben, einfach Sachen gut machen zu können. Weil ich glaube, sonst hast du auch keine Chance, als Unternehmen gute Engineers zu bekommen. Ja, weil wer will schon unter einem CTO arbeiten, der die ganze Zeit irgendwie im Code rumfummelt und dann teilweise einfach Unfug macht vielleicht auch. Ja.
Aber eine kleine Anekdote zu, wie nah du dann doch dran bist. Ich erinnere mich daran, dass ich das erste Mal bei About You bestellt habe, Samstagnachmittag, glaube ich. Und irgendwas ging da am Social Locker nicht und ich meine, ich habe dir kurz irgendwie über Facebook eine Nachricht geschickt und dann nach 10 Minuten meinte ich, probier nochmal und es war behoben. Ich denke nicht, dass du das selber warst, aber auf jeden Fall Respekt, wie schnell das ging, ja.
Ja, genau, Kudos dann an das Checkout-Team in dem Fall, die haben das sehr schnell gefixt und ja, vielen Dank auch für den Report.
Und dann mal ein bisschen mehr zu deiner Aufgabe als CTO, wie stellst du denn sicher, dass ihr an den richtigen Themen arbeitet?
Ja, ich glaube, es ist halt am Ende des Tages gibt es da, glaube ich, jetzt nicht so eine allgemeine Formel zu sagen, das ist jetzt die Matrix, nach der entscheiden wir, sondern ich glaube, es ist einfach, man muss einen guten Mittelweg gehen zwischen Themen wie Architekturen sauber halten, auch mal teilweise ein bisschen Refactoring einplanen, auf der anderen Seite auch Feature-Implementierung machen und ich glaube, bei so Themen wie jetzt About You als Online-Shop, da kommen auch viele Feature-Requests und viele Ideen und viele Themen, die wir umsetzen, natürlich aus der gesamten Organisation. Und ich glaube, da muss man dann einfach schauen, dass die Priorisierung richtig ist und dass man halt mit den Leuten zusammen einfach abschätzt, was ist der Impact von dieser Funktionalität, von auch Themen wie Länder-Rollouts und Co. Und dann wird die Prio eigentlich immer im Konsens getroffen und man versucht einfach immer sozusagen mit der einen Stunde Zeit der Entwickler oder des Tech-Teams den größten Impact zu haben und den größten Hebel zu legen. Ich glaube, bei so Themen wie jetzt Cloud und auch wie wir so eine Produktisierung machen oder auch wie wir Cloud oder auch unsere Applikationen eben nicht zu einem monolithischen, unwartbaren Monster-Applikationssystem werden lassen. Ich glaube, da ist es dann einfach auch viel Austausch mit den Leuten zu verstehen, was sind so die Painpoints, sich auch dann tatsächlich auch selber mal den Code anzugucken. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und dann einfach zu überlegen, so wie kann man sowas lösen. Ja, und ich glaube, eine Sache, die uns da in diesem Kontext sehr entgegengekommen ist, vor 2 Jahren, als wir die Cloud ins Leben gerufen haben, waren wir, glaube ich, auch bei Retail in so einem Modus, dass wenn wir jetzt einfach so weitergearbeitet hätten, auch alleine, also ohne Cloud, sondern einfach nur bei Retail und einfach nur Funktionen in die Standard-Applikation reingepumpt hätten, dann wären wir irgendwann vielleicht auch in so einem monolithischen, unwartbaren Thema angekommen. Das heißt, wir hätten uns so oder so überlegen müssen, wie kann man eigentlich so eine Applikation öffnen, dass andere Entwicklerteams, egal ob in-house oder extern, gut Funktionalitäten an diese Systeme andocken können und dadurch Prozesse customizen können. Und da haben wir eben sehr viel Gehirnschmalz reingesteckt. Und ich glaube, das kommt jetzt nicht nur der Retail-Organisation zugute, weil wir dort eben jetzt auch wirklich gut Adaption machen können, autark von den Core-Systemen, sondern auch den Cloud-Kunden.
Okay, das Konzept kommt, glaube ich, so ein bisschen auch von Amazon, oder Amazon prägt das auch sehr stark mit, ne? Dass eigentlich alles, was das Unternehmen an sich benutzt wird, auch rausgegeben werden kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gab mal so ein famous Schreiben von Jeff Bezos, wo er irgendwie mal angekündigt hat, ich weiß nicht, ob es richtig war, aber irgendwie hatte ich es im Kopf, dass er immer meinte, wer nicht darauf achtet, dass die Applikationen, die gebaut werden, multi-tenancy-fähig sind und auch extern angeboten werden können, soll nicht mehr bei Amazon arbeiten, irgendwie so unter dem Tenor. Und ja, ich glaube, das macht schon Sinn, auch alleine schon, weil man sich dann eben auch Gedanken macht, wie ist eigentlich die API aufgebaut. Man spendet, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit, dann auch die Schemas zu definieren und Co. Hat aber, glaube ich, dann nach vorne raus erhebliche Vorteile daraus, die auch wieder in Produktivitätssteigerung resultieren.
Okay, verstehe. Wenn man jetzt mal nochmal auf dich als Person guckt, wie hältst du dich dann so technologisch fit? Also du guckst ab und zu mal rein, aber keine Ahnung, ziehst du dir auch hier und da mal eine neue Programmiersprache rein oder ein neues Framework, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also ich privat programmiere ich sehr, sehr gerne und sehr viel und schaue mir viele Sachen an und versuche dann auch nicht nur dieses klassische, ich setze jetzt mal irgendein Projekt auf und mache mal irgendwie ein Formular und Co., sondern wirklich auch sozusagen mal
Applikationen,
ne? Genau, sondern versuche da eigentlich auch schon irgendwie wirklich Applikationen zu bauen und Co., um sie dann nachher dir wegzuschmeißen. Also mir macht das einfach persönlich sehr viel Spaß zu programmieren. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man zumindest versteht, was die Organisation macht, dass man den Tech-Stack versteht, dass man die Architektur und Applikationen versteht und noch in den Themen drin ist. So, ich glaube, sonst kann man einfach nicht die richtigen Entscheidungen treffen oder mit den Tech-Teams so. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein sehr operatives Hands-on-Kultur-Prozessthema bei uns im Tech-Bereich. Das heißt, die Diskussionen, die ich in meinen Dailies oder Weeklies mit den Leuten führe, sind sehr technisch und auch sehr ja, sehr detailgetreu. Also wir versuchen da schon sehr tief in die Materie einzusteigen und Sachen anzuschauen und Co. Das gepaart mit natürlich Applikationen anschauen, auch mal wirklich so ein bisschen einfach, ja, auch zu schauen, was sind die Painpoints, was hat zu Bugs geführt, was für neue Technologietrends gibt es und Co. Das alles versuche ich so ein bisschen zu kombinieren, um am Ende des Tages dann auf Augenhöhe mit den Devs irgendwie sinnvolle Entscheidungen treffen zu können.
Okay, klingt cool. Und was siehst du gerade so an coolen neuen Trends, an coolen Tools, vielleicht an coolen Frameworks, die du dir persönlich eigentlich gerade am liebsten selber angucken möchtest?
Also vorhin, wie gesagt, ich glaube, Flutter ist ein sehr, sehr cooles Thema mit Dart. Da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Nebst dessen finde ich auch gRPC, wie vorhin schon gesagt, sehr, 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 sehr sinnvoll für Services im Backend schreiben. Man muss natürlich auch daran denken, dass man sich darüber auch wieder eine Komplexität reinholt, weil viele Infrastruktur-Setups HTTP2 noch nicht so unterstützen. Das heißt, da muss man ein bisschen dran denken. Ansonsten finde ich WebAssembly tatsächlich sehr spannend, weil das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Ära von oder Typ von Applikationen ins Web bringen kann und auch ganz viele Entwickler sozusagen enabled, einfach Applikationen ins Web zu portieren, und auch performance-seitig ist das, glaube ich, sehr spannend. Und es gibt ja jetzt auch schon die ersten Ansätze, dass man WASM-Files, also WebAssembly-Files serverseitig ausführen kann. Ich hatte da irgendwo mal ein Zitat gelesen, dass einer der Gründer von Docker auch meinte, hätte es damals dieses WASM-Prinzip gegeben, hätten wir nicht Docker erfinden müssen, weil es eben auch da, weil es ja im Browser läuft, normalerweise halt schon eine hohe Isolierung hat und eine Sicherheitsarchitektur hat, und das im Backend zu machen, ist auch super spannend. Da, glaube ich, wird in den nächsten Jahren viel, viel passieren.
Also WASM ist so eine Art Micro-Container, ne? Also wirklich fein isoliert, innerhalb von Nanosekunden startbar, glaube ich. und da gibt es schon Server-Runtimes?
Genau, es gibt da schon Ansätze, das auf der Server-Ebene ausführen zu können. Fairerweise, ich glaube, das ist jetzt noch nicht so, dass man sagen kann, das sollte man im Produktivbetrieb big time machen. Ja? Ich glaube, auch die Libraries, die es dafür gibt, sind jetzt noch sehr beschränkt. Aber man sieht da ja auch schon viel Bewegung in dem ganzen Thema, auch Programmiersprachen, die dann WASM-kompatibel oder WebAssembly-kompatibel gemacht werden etc. Ich glaube, das wird ein großes Thema werden in den nächsten Jahren. Ich glaube, ansonsten spannende Themen, was wir sozusagen, glaube ich, bei About You mittlerweile viel machen, ist jetzt ehrlich gesagt kein Hexenwerk, aber was wir festgestellt haben, ist, dass gerade bei so APIs, wo man einfach Daten zurückgibt und Co., es halt oft sinnvoll ist, einfach die ganzen Daten bei zum Beispiel Node.js einfach in Memory zu laden und einfach in Memory vorzuhalten und dann einfach gar nicht ein Redis oder ähnliches noch nebendran zu stellen, weil du dann natürlich nochmal den Overhead rausnimmst für die Netzwerkverbindung und Co. Das macht irgendwie sehr viel Sinn und ist auch extrem skalierbar, also es funktioniert extrem gut. Ich glaube, das macht Uber auch zum Teil so. Das sind so die Sachen, die wir gerade, glaube ich, vorantreiben.
Aber das sind dann ja, dann muss ja wirklich eine laufende Applikation haben, ne? Nicht so ein Pro-Request gestartetes Element. Also das heißt, habt ihr auch so PHP-Application-Server oder?
Nee, also das wäre dann wirklich sozusagen Node-Server zum Beispiel. Okay. Und genau, PHP eignet sich jetzt dafür aktuell nicht so wirklich gut, fairerweise. Sondern da würde ich dann natürlich auf so ein Redis-Setup gehen. Ich glaube, es kommt wirklich auf den Use-Case drauf an. Aber wenn man das mit Node macht, zum Beispiel viele BI-Systeme von uns oder Recommendation-Systeme und Co., die halten einfach die Daten in Memory und responden dann einfach aus dem Memory von dem Node-Server, die Daten, das halt übertrieben schnell und extrem skalierbar.
Okay. Und hast du sonst jetzt so einen, wenn man so in die Welt der Tools, die man sich mieten kann, da draußen gerade ein Lieblingstool, was du total cool findest?
Ja, wir nutzen sehr viele Tools. Also tatsächlich, ich finde, jetzt von den Tools, die man sich mieten kann, ich finde nach wie vor, ich glaube, New Relic hat schon sehr, sehr oft irgendwie, also so ein wirklich gutes Application Monitoring Tool hat schon echt sehr, sehr oft uns geholfen und uns so ein bisschen gerettet. Und von daher, ich glaube, so Tools, ohne die würden wir heute, glaube ich, nicht mehr leben wollen, in Anführungszeichen. Das sind, glaube ich, so die klassischen Sachen.
Okay, ich meine, manchmal hat man so ein Tool, wo man dann total begeistert ist und jedem das erzählen möchte. Ich habe das ja sehr häufig. aber klar, bei New Relic, ja, ist das. Kann man auch so stehen lassen. Wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit und ich habe aber noch eine Frage, die ich immer ganz gut finde und ich auf deine Antwort sehr gespannt bin. Wenn ich jetzt hier im Büro eine Zeitmaschine hätte und ich könnte dich zum 16-jährigen Ich transportieren und euch zusammen in Ruhe lassen, was würdest du deinem 16-jährigen Ich damals ins Ohr flüstern?
Oha. Ich glaube tatsächlich, ein Thema ist so ein bisschen, wie sollte man Applikationen bauen, gerade wenn man so neu startet. Und ich glaube, da ist so mein Thema. Ich glaube, ich persönlich sozusagen zu der Zeit und ich glaube auch viele Leute, die ich kennengelernt habe, verrennen sich oft in so Sachen wie, die wollen ein Startup gründen, haben eine Idee und machen das dann aber nicht, weil sie dann irgendwie die ganze Zeit sich verrennen in ihrer Applikation, in ihrem Tech-Stack, also irgendwie 10-mal den Tech-Stack wechseln, weil sie irgendwo auf Stack Overflow oder Reddit gelesen haben, dass irgendwie das eine besser ist als das andere und Co. Und ich glaube, all diese Sachen machen halt am Anfang gar keinen Sinn. Also ich würde einfach irgendwas nehmen und es einfach umsetzen, ja. Und ich glaube, dieses so nach Perfektion streben zu Beginn, wenn man so ein Startup irgendwie gründet, aufbaut, macht einfach überhaupt keinen Sinn, ja, sondern da lieber einfach schnell Sachen umsetzen, ausprobieren, validieren am Markt. Ich glaube, das ist so ein Thema. Und ich glaube, das zweite Thema ist wirklich, ich habe, glaube ich, damals, auch als ich so meine ersten Software-as-a-Service-Sachen gemacht habe, immer so Software-as-a-Service B2B als ein Cluster gesehen und gesagt, es gibt so, entweder machst du Endkunden oder B2B-Business. Ich glaube, B2B ist halt viel vielfältiger und das sehen wir jetzt auch in dem ganzen Cloud-Kontext und Co. Es gibt ja diese klassische Einteilung von B2B-Startups in irgendwie so B2B-Tools, die sich an ganz kleine Unternehmen richten, SMBs, dann irgendwie mittlere und dann einmal wirklich so Enterprise-Sachen. Und ich glaube, wenn man das im Kopf hat, kann man und dann sich überlegt zuerst mal, welche Targeting-Group will man eigentlich angehen und Co., dann kann man da sehr, sehr viel Mehrwert draus ziehen. Und ich finde das immer ganz interessant. Für mich war immer im Kopf früher, glaube ich, so, wenn du so ein Enterprise-B2B-Thema machst, dann ist das Größte, was du machen kannst. Ich glaube, es gibt auch viele Tools, die einfach SMBs targeten, aber extrem groß sind und extrem mächtig sind. Und ich glaube, das muss man einmal realisiert haben und dann einfach pragmatisch Sachen umsetzen. Ja, ich glaube, das ist so das Learning, was ich mir vielleicht damals nochmal gesagt hätte.
Also keine Angst vor B2B, richtig?
Ja, tatsächlich. Also ich glaube, es ist ja total, ich glaube, am Ende nimmt sich das nicht viel. Ne? Ich glaube, du kannst, egal ob du B2B oder B2C machst, musst du da halt irgendwie rational rangehen, musst irgendwie datengetrieben rangehen, musst Sachen auswerten und musst halt versuchen, eine Struktur zu schaffen, dass du halt wirklich ablesen kannst und steuern kannst, ob du dein Produkt gerade verbesserst oder verschlechterst, ob du, wie deine Kundenakquisition läuft und Co. Und ich glaube, wenn du da einfach eine gute Struktur hast, und da gibt es ja, egal für welchen Bereich eigentlich, mittlerweile sehr viel Tools und Anleitungen und How-Tos, dann kann man eigentlich, glaube ich, gibt es nichts, was man eigentlich falsch machen kann, sondern man muss einfach viele Sachen ausprobieren.
Okay. Ja, spannend. Also ausprobieren ist auf jeden Fall ein gutes letztes Wort. Sebastian, vielen lieben Dank dir fürs Vorbeikommen. Ich fand es sehr, sehr spannend, sehr, sehr kurzweilig. Also ich hätte mit dir jetzt auch noch 2 Stunden weiterreden können, aber ich glaube, das interessiert die Menschen da draußen nicht so sehr, wenn wir das jetzt tun. Insofern, lass uns doch hier ein Ende finden und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir das wiederholen. Ich fand es sehr, sehr spannend und glaube, du hast noch viel mehr spannende, tiefere Insights in About You und die Tech-Welt generell. Ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen.
Danke dir und hat Spaß gemacht und dir auch einen schönen Tag.